Gottesdienst am 2. Advent, den 6.12.2020. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Willkommen zu unserem Gottesdienst am 2. Advent. Schön, dass wir zusammen sind, auch wenn es jetzt in diesem zweiten Gottesdienst nicht so viele Leute sind. Darauf kommt es nicht an. Ich wurde gebeten, am Anfang noch was zum Tragen der Maske zu sagen. Am Platz dürfen Sie gern die Maske abnehmen. Beim Singen allerdings die Maske wieder aufsetzen, und Singen ist durchaus erwünscht. Und beim Rein- und Ausgehen, das wissen Sie ja auch, Maske wieder aufsetzen. Ich glaube, so kann man das einfach zusammenfassen. Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung. So sagt das ein Sprichwort oder ein Weisheitswort. Obwohl es in unserem Leben doch auch immer wieder lange Phasen gibt, wo sich eigentlich nichts verändert, scheinbar nichts verändert, alles bei Alten, beim Gleichen bleibt, gehören Veränderungen zu unserem Leben doch dazu, wie das Atmen. Neben den persönlichen Veränderungen in diesem Jahr, die jeden Einzelnen so betroffen haben, hat uns ja alle diese weltumfassende Veränderung getroffen. Die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen hat das Leben von jedem von uns in irgendeiner Art und Weise verändert. Die Bibel kündigt uns auch umfassende und große Veränderungen an, von denen wir heute noch lesen werden. Auch hier ist es so, lange Zeit geschieht nichts Besonderes. Man denkt, ja, diese Ankündigungen da in der Bibel, wer glaubt denn da noch dran oder wird das wirklich kommen? Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Genauso wie wir uns vor einem Jahr gar nicht vorstellen konnten, dass wir hier im Gottesdienst dann mit Maske reinlaufen und mit Maske singen müssen. Aber die Bibel sagt uns, gewaltige Veränderungen werden kommen und sie werden auch unvermittelt kommen. Jesus kündigt uns nämlich das Kommen von Gottes Reich an. Es ist zwar jetzt schon unter uns am Wachsen, aber das ist noch lange nicht alles. Und obwohl diese Begleiterscheinungen dieser kommenden Veränderungen uns vielleicht Angst machen können, ist es doch das Ziel und die freudige Hoffnung von uns Christen. Und darum beten wir ja auch, dein Reich komme. Die Adventslichter am Adventskranz, die ja zunehmen, immer mehr werden, die sollen uns hinweisen auf dieses Kommen Jesu. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, in unserer Welt scheint es immer dunkler zu werden. Das zunehmende Adventslicht soll uns aber zeigen, im Verborgenen wird es immer heller, weil dein Kommen näher rückt. Wir danken dir, dass du uns durch alle Veränderungen hindurch begleitest, bei der Hand nimmst und uns Kraft schenkst. Dein Licht ist unveränderlich, deine Treue bleibt bestehen und auch wir sind als deine Kinder sicher bei dir. Lenke unseren Blick immer wieder zu dir, dass wir Trost und Kraft erhalten und deinem Kommen entgegensehen. Amen. Wir singen nun zusammen das erste Lied. Heute steht in Lukas 21, die Verse 25 bis 33. Jesus spricht hier, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Amen. Wir wollen auf diese Worte antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Unser Predigttext steht im Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 63, die Verse 15 bis 19. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du, Jahwe, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Jahwe, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. In kürzester Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest, Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Liebe Gemeinde, ihr Lieben, Wieder werden wir mit der Hilfe eines prophetischen Textes aus dem Alten Testament heute Morgen miteinander über Gott nachdenken, über Gott und uns. Der heutige Text, zumindest Verse daraus, ist mit Sicherheit bekannt, mindestens genauso bekannt wie der vom letzten Gottesdienst, dem ersten Advent. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, siehe, dein König kommt zu dir. Und diesmal, das kennt ihr bestimmt, o Heiland, reißt die Himmel auf. Was haben diese Predigttexte gemeinsam? Beides sind Prophetentexte aus dem Heiligen Buch der Juden. Beide beinhalten die Hoffnung auf den kommenden Messias, weswegen sie gut in die Adventszeit passen. Und beide werden in uns sehr bekannten Adventsliedern zitiert und besungen. Das hat oft die Folge, dass wir dann nur diese kleinen Verschen kennen, aber nicht den Kontext. Letzten Sonntag haben wir Wort für Wort den Vers nachgespürt. Heute möchte ich es so machen, dass wir den ganzen Text aufnehmen, uns das Umfeld dieses kleinen, bekannten Verses anschauen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Unser Predigttext beginnt schon mal ganz kraftvoll und lässt uns doch aufhorchen. Gott, wo ist denn nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Jemand, der so spricht, der oder die muss schon sehr viel und sehr lange umsonst gehofft haben. So radikal, so ungebremst, lässt nur eine Person ihren Gefühlen freien Lauf, die nichts mehr zu verlieren hat. Hier ist jemand an seinen oder an ihren absoluten Nullpunkt angelangt. Jesaja klagt an. Er klagt nicht seine Feinde an, die ihm alles genommen haben. Er klagt nicht sein Volk an, seine Volksgenossen. Er klagt nicht seine Regierung an. Er klagt nicht die Priester an. Alle miteinander haben eigentlich dafür gesorgt, dass diese ausweglose Situation über sein Leben und über das Leben des Volkes gekommen ist. Jesaja teilt nicht nach links aus, er schlägt auch nicht nach rechts, sondern er schlägt nach oben. Möchte am liebsten den Himmel auseinanderreißen, um Gott herauszufordern, sich zu erklären, aber seine bittere Erfahrung ist, es geschieht ja nichts. Er zeigt sich nicht, versteckt sich vielleicht weiter, er verbirgt sich vor mir, vor uns. Die Feinde Israels haben alles zerstört, was an den Staat Israel, an das glänzende Königreich erinnern konnte. Was einmal damals war, liegt am Boden. Darauf wird herumgetreten. Ein Volk nach dem anderen hat sich dann das Staatsgebiet Israels einverleibt. Dann haben sie das Land ausgebeutet, haben die Bewohner verschleppt, zerstörten die heiligen Städte. Es war fast so wie damals. Damals noch, als Israel in Ägypten war und sich blutig knechtete. So wie damals war es, bevor Jahwe mit Hilfe des Mose klar machte, dass jede Macht sich irgendwann vor Jahwe beugen muss. Aber jetzt, zu Jesajas Zeit, ist das so viel Leid und so viel Unrecht, dass es zum Himmel schreit und genau das Gegenteil von Advent findet statt. Gott kommt nicht. Er eilt nicht zur Hilfe. Er verbirgt sich. Damit hat Jahwe wohl von seiner Seite aus auch den Bund aufgelöst. Die Freundschaft zwischen den Menschen und dem Ewigen ist nicht mehr. Ist Ihnen das schon mal passiert? Plötzlich ist da jemand, der oder die kündigt dir die Freundschaft auf. Es fühlt sich nicht gut an. Wenn es dann noch ernst gemeint ist und auch anhält, hat man ja Verlust. Hat den oder die Freundin nicht mehr. Manchmal hat das immense Konsequenzen fürs weitere Leben, wenn der Weggenosse oder die Weggenosse nicht mehr mit einem durch Gutes und Schönes und Schweres geht. Der Prophet hat so eine innere Verwerfung in sich. Der, der eben freundschaftlich zugewandt war, zeigt sich nicht. Der, der ihn beauftragt hat, von ihm zu reden, zeigt sich nicht. Deswegen sitzt Gott jetzt auf der Anklagebank. Jahwe, der Vater Israels, also der, der dem Volk in väterlicher Freundschaft einst zugewandt war, zu dem der Prophet immer noch so viel Zutrauen hat, dass er ihn jetzt immer noch Vater nennt. Das Zutrauen ist da, aber Gott verlassen fühlt es sich trotzdem. Hast du dich schon mal so gefühlt? So Zeiten durchgemacht, voller Gottvertrauen losgestartet. Und dann kam doch die schwierige Zeit, der Knick, die schlimme Katastrophe. Und dann noch dazu gab es über Jahre hinweg aussichtslos keine positive Veränderung. Es gab vielleicht bei dir noch das Gefühl, okay, da muss ich jetzt halt durch. Was hat das in dir bewegt? Wie bist du damit umgegangen? So ein Gefühl von Gottverlassenheit, von Gottesferne ist für ganz viele Menschen echt real, wirklich real. Unerhörte Gebete über Jahrzehnte hinweg. Verlassenheitsgefühle, wenn man an Gott denkt. Schlimme Erfahrungen, die ohne echten Trost bleiben. Dann Worte von Weggenossen und Glaubensgenossen, die leer und hohl klingen, obwohl sie früher doch so besonders waren, diese Worte. Wenn wir in die Geschichte Israels schauen und unsere eigene Glaubensentwicklung in den Blick nehmen, dann möchte ich euch sagen, eine solche Zeit ist so arg wichtig und notwendig, um sich von einem selbstgemachten, angewöhnten Gottesbild zu lösen. So ist das Israel gegangen. Was haben die sich doch dran gewöhnt, dass das dann Gott schon richten wird, irgendwie? So eine Zeit ist so wichtig und notwendig, um sich von einer selbstverständlichen Übernahme religiöser Traditionen zu verabschieden, um dann endlich eigene Erfahrungen zu sammeln, die tief hinabreichen und unverrückbar bleiben, trotz allem. Ich sage es nochmal etwas schärfer. Manchmal ist es Zeit, den Götzen sterben zu lassen, um Gott zu finden. Manchmal ist es Zeit, den Götzen sterben zu lassen, um Gott zu finden. Wir singen miteinander den 5. Vers vom angefangenen Lied Nummer 7. Vers 5. Für Jesaja sind es die großen alten Glaubensworte, die er nun endgültig hinterfragt. Jahwe, Vater Israels, also der, der am Anfang war, der alles ins Laufen brachte. Jahwe Goel, Gott der Erlöser, der, der sich immer um uns gekümmert hat, der einen raushaut und freikauft. Und selbstverständlich alles Schwere und alle Schulden übernimmt, damit ich, Jesaja, oder ich, Jude, aufleben kann. Hast du auch große Worte für Gott, die noch der Erfüllung warten? Oder bist du still geworden drüber? Oder durchzucken dich zynische Gedanken, wenn du an Gott denkst? Hast du deine Sehnsucht Gott gegenüber verdrängt und bist jetzt mit dem kleinen Brötchen zufrieden geworden? Ein Gottesdienst hier, ein Gottesdienst da, und das war's. Oder schlimmer noch, erwartest du nun von anderen das, was du von Gott nicht bekommen hast? Geborgenheit im Leben. Entscheidend für Jesajas Weg als Prophet ist, er bleibt mit allem, was in seiner Seele ist, und brodelt, und all dem bleibt er immer noch im Gespräch. Er klagt Gott nicht sein Leid. Ja, er ist viel härter, er klagt ihn an, aber er bleibt im Gespräch. Daran hat sich übrigens auch Jesus orientiert. Darauf kommen wir später noch einmal. Wie ist es denn bei uns, wenn Menschen uns so wehtun? Bleiben wir mit ihnen im Gespräch? Wenn Menschen dich bitter enttäuscht haben, verlassen haben, gedisst haben, geblockt haben bei WhatsApp, was ist dann mit dir? Kannst du das irgendwie dranbleiben? Was wir aus dem Gespräch Jesajas mit seinem großen Gegenüber, mit dem Ewigen, mit Jahwe, heraushören dürfen, für uns ist ein ganz besonderer Punkt. Wir müssen Gott nicht mit Samthandschuhen anpacken, ganz weich, damit er uns wohlgesonnen bleibt. Manchmal ist es bei uns Menschen schon so, es ist besser, wir sind da ganz vorsichtig. Vielleicht auch in anderen Kulturen ist es eher mal gut, zurückhaltend zu sein. In der Schweiz zum Beispiel darf man nicht deutlich sagen, was man denkt. Das wird dann übel genommen. Also da ist man vorsichtiger, tastet sich ran. Aber hier im Gebet, im Gespräch mit Gott, braucht es das nicht. Brauche ich keine Samthandschuhe. Die Bibel, Gott selbst, führt uns in eine ganz reale und authentische, echte Beziehungen hineinführen zu ihm. Wir müssen dann nicht reden, damit das fromm klingt. Gebetet wird auch nicht um die Zustimmung des anderen willen. Das Amen kann auch echt warten. ein Amen auf so einen Prophetentext. Es kann auch warten. Deine Gnade ist hart gegen mich, Amen. Deine Hand ist hart gegen mich. Deine Gnade ist hart gegen mich. Boah, da muss ich erst mal zurücktreten und atmen, sinnen und warten, bevor ich so ganz einfach Amen sage. Und so ist es halt. Jedenfalls dürfen wir was ganz Entspannendes lernen. Gebet bedeutet, ich bin vor Gott und zwar so, wie ich wirklich drauf bin. Das ist jetzt lapidarig dahin gesagt, aber das ist wirklich das Zentrum der ganzen Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. Ich kann vor ihm sein, wie ich echt bin, wie ich echt drauf bin. Wenn ich ins Verborgene gehe, so wie Jesus es dann uns beibringt, dann auch doch deswegen, damit ich das hinausschreien kann, was wirklich los ist. Das muss ja nicht jeder hören. Aber was wirklich los ist, kann ich doch sagen, denn mein Vater im Himmel, wo schaut er hin? Er sieht auch das Verborgene. Jetzt singen wir unseren nächsten Vers, Vers Nummer 6. Lucia, danke. Seid ihr noch bei mir? Jetzt drehe ich es nämlich, jetzt gehe ich ein bisschen weg von dem ganzen Kontext, von dem Inhalt dieses Verses und möchte etwas dazulegen, was aus meiner Sicht aber zutreffend ist. Manchmal ist es so, wenn man etwas dreht, wenn man die Sache von der anderen Seite anschaut, dann stellt sich erst raus, das ist tatsächlich wahr. Twisted and tested, so heißt es auf Englisch. Und mein dritter Gedanke ist, ja, Menschen verlassen ist doch Gott heutzutage, oder? Es ist ja doch nicht andersrum. Wir sind doch gar nicht so Gott verlassen. Mit Jesus Christus hat sich doch was verändert. Der Heiland ist ja erschienen und war schon da auf dieser Erde und hat uns berührt. Und wer die Gnade hat, konnte ihm sogar jetzt, dem Auferstandenen, in seinem Leben begegnen. Also so gottverlassen sind wir nicht, aber ich habe den Eindruck, dass was die Geschichte zwischen den Menschen und Gott in unseren Landen betrifft, es genau umgekehrt ist. Da ist doch eher Gott Menschen verlassen. Obwohl er immer noch nach unserer Antwort sich ausstreckt, nach unserer Zuwendung, nach unserer menschlichen Art und Weise zu reagieren, sich ausstreckt und sehnt. Er sucht nach uns mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Er bittet, er nötigt, er ruft und Gott schweigt, Gott lockt, er verspricht uns etwas und er klagt uns auch manchmal an. Denn bei ihm gilt, bei Gott gilt, Menschen verlassen zu sein, ist richtig schwierig. Schlimmer als ein eigener Tod. Menschen verlassen. Deswegen ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen, damit Gott nicht Menschen verlassen bleibt. Damit er nicht alleine im Himmelreich sein muss. Damit die Trennung zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen ihm und uns, endlich aufhören kann. Damit der Vorhang im Tempel, im Allerheiligsten, endlich zerreißen kann. damit der Heilige mit den unheiligen Menschen Gemeinschaft feiern kann. Deswegen ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Damit der Heilige mit den unheiligen Menschen Gemeinschaft feiern kann. Und deswegen feiern wir auch Abendmahl. Damit, übrigens ab dem 2. Februar wieder, damit wir unheilige Menschen wieder Gemeinschaft feiern können mit den Ewigen. Nun, Jesus Christus am Kreuz, war er menschenverlassen? Nein, da sind wohl die Freunde gegangen. Gut, die Mutter stand noch da. Und Johannes, ja, aber selbst dort oben am Kreuz waren noch Menschen. Und mit einem konnte er sich so gut unterhalten, dass er sagen konnte, wir werden noch, du wirst heute noch mit mir. Also Jesus Christus war auch in diesem Moment nicht Menschen verlassen, beziehungsweise er wollte Menschen mitnehmen. Er wollte nicht alleine ins Himmelreich des Vaters ziehen. Deswegen möchte ich einladen, in dieser Adventszeit darüber nachzudenken, umzukehren und die Perspektive zu wechseln. Wann könnte sich Gott von mir verlassen gefühlt haben? Oder, als anders gesagt, wie viele meiner 3 Milliarden Herzschläge meines Lebens waren mit ihm irgendwie verbunden, sodass mein Herz auch für ihn gepocht hat, für unsere Beziehung? Wie viele davon von den 3 Milliarden? 1.000, 10.000, 5.000? 2 Millionen. Bedenkt doch, die Adventszeit ist eine Zeit zum Umkehren und einen neuen Anfang zu setzen in der Freundschaftsbeziehung zwischen dir und dem Ewigen. Die Lichterketten, die Adventskerzen, die Weihnachtsbäume werden gehen und bleiben sollte aus dieser Zeit eine aufrichtige und gestärkte Beziehung zu Gott. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. So heißt es nach Luther im Prophetentext. Dem Gedanken, jetzt drehe ich es, dann sehe ich es. Folgend könnte es dann so klingen. Ach du Mensch, ach Mensch, dass du doch mal die Decke wegreißen würdest, die deinen Glauben in Illusionen warm und sicher hält, dass du dich doch endlich von Gottes Liebe nicht mehr fernhalten willst. Ach Mensch, komm heraus aus deiner Höhle. Schau, wie die Problemberge zerfließen und sich Licht am Horizont abzeichnet. Amen. Und wir singen den 7. Vers.
Ich darf noch ein paar Dinge bekannt geben. Die Einlagen der letzten Woche betrugen insgesamt 968 Euro. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und die Missionsgaben jetzt im Dezember für Open Doors. Die nächsten Gottesdienste am Donnerstag, den 10.12. um 14.30 Uhr findet ein Seniorengottesdienst hier im Bucksack statt mit Pfarrer Schieneis. Das eigentlich geplante Kaffeetrinken im Anschluss darf wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen leider nicht stattfinden. Dann gibt es nächsten Sonntag wieder wie gewohnt zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr. 9.30 Uhr und 11 Uhr, auch wieder mit Pfarrer Schieneis. Dann gab es eine Beerdigung am 27. November, wurde Gerd Hagenah in Memmingen bestattet. Herzliche Einladung geht für heute Abend zur Adventsandacht um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben, was nicht auf meinem Zettel steht? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast den Vorhang zerrissen. Heiliges und Unheiliges darf zusammenkommen durch dich. Wer sich auf dich beruft, darf dem Heiligen ganz nahe sein. Denn du bist das Licht, das das Dunkel der Nacht verdrängt. Heiliger Geist, du bist das Feuer, das uns entflammt. Gott, du bist wie der Stern in der Nacht, der uns den Weg weist. So bitten wir für unsere Welt, in der viel Finsternis herrscht. Wir denken ganz besonders an die Menschen, die wirklich leiden, unter Corona, ganz besonders die Menschen in den Flüchtlingslagern, in den Favelas, in den armen Vierteln. Entzünde dein Licht, beginne in uns. Wir bitten um deine Hilfe. Herr, erbarme dich. Gott, wir bitten für die Menschen um uns herum, für unsere Familien, unsere Freunde, unsere Mitschüler. Schenke ihnen in dieser besonderen Vorweihnachtszeit Momente, in denen sie sich an deinem Licht erfreuen und an deiner Nähe erwärmen. Wir bitten um deine Hilfe. Herr, erbarme dich. Und Gott, wir denken an diejenigen, die in dieser Zeit traurig sind, weil sie um einen lieben Menschen trauern. Wir denken an die Familie Hagenah in Buxheim. Wir denken an die Menschen, die obdachlos sind. Wir denken an die Menschen, die traurig sind, weil sie ohne Arbeit sind oder weil das, was sie erwirtschaften, nicht ausreicht für ihr Leben. Wir denken an die Menschen, die traurig sind, weil sie einsam sind. Und weil die Krankheit oder eine Krankheit ihnen das Leben und ihr Herz schwer macht. Wir bringen dir diese Menschen und bitten dich um deine Gunst und Hilfe. Herr, erbarme dich. Herr, du bist das Licht der Welt. Sei das Licht auf unserem Weg durch die Zeit. Bis wir ankommen in den Glanz deiner Herrlichkeit. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns empfangt den Segen Gottes, der Herr. Er segne euch und behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. In Jesus Christus. Amen.